Sustainability to go. Politikerinnen und Politiker haben unterschiedliche Strategien, um Fehlentscheidungen und persönliche Fehltritte zu behandeln. Einige entscheiden sich dafür, ihre Fehler zu vertuschen, abzustreiten oder auszusitzen. Andere wählen die Salamitaktik und gestehen ihre Fehler nur nach und nach ein. Erst wenn die Kritik massiv wird, werden diese offensiv benannt. Die Konsequenzen solcher Handlungen sind oft Politverdruss und Misstrauen in die politische Führung. Die Glaubwürdigkeit der Politik steht auf dem Spiel, warnt deshalb Helene Bobrowski. Die FAZ-Politikkorrespondentin beschäftigt sich seit 2018 mit der Berliner Innen- und Rechtspolitik. In dieser Rolle begegnet sie jeden Tag Politikern im Kreuzfeuer. Seit Andreas Scheuer ihr 2020 in einer Talkshow erklärt hat, warum er nichts falsch gemacht hat, liegt ihr Fokus auf dem Umgang von Politikern mit ihren Fehlern und Fehleinschätzungen. Aus diesen Erfahrungen heraus ist ihr Buch »Die Fehlbaren – Politiker zwischen Hochmut, Lüge und Unerbittlichkeit« entstanden, das im DTV-Verlag erschienen ist. Die Politikkorrespondentin analysiert darin Fehlverhalten, Skandale und Rücktritte von Politikerinnen und Politikern. Sie zeigt klar, welche oft verschärfende Rolle die Medien haben und skizziert, wie eine bessere Fehlerkultur aussehen kann. Bobrowski plädiert nämlich vehement für eine neue Fehlerkultur in der Politik. Viele Prozesse sind wahnsinnig kompliziert. Die Bedingungen ändern sich ständig, gerade in Krisenzeiten. Das Gebot der Stunde ist dann, Fehler zu erkennen und zu korrigieren. Das ist die Stärke der Demokratie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Ich begrüße heute Helene Bobrowski, eine Kollegin aus Berlin.
Hallo, guten Tag.
Meine erste Frage: Von der verstorbenen englischen Königin soll der Satz stammen, never complain, never explain. Ist das eigentlich auch ein guter Ratschlag für Politiker?
Ich finde, das ist ein Satz, der ganz typisch war für Königin Elisabeth, der vielleicht für sie funktioniert hat. Ich glaube, dass er auf die heutige Politik nicht zu übertragen ist. Ich glaube, dass er vielleicht für Monarchen auch besser funktioniert als für gewählte Politiker. Ich glaube, dass dieser Satz möglicherweise taktisch seine Vorzüge haben kann, wenn man sich sozusagen so abdichtet, abschottet, verpanzert und nichts an sich rankommen lässt. Ich glaube, dass er aber für das Vertrauen in Politik, und darum geht es mir, nicht hilfreich ist.
Sie haben ein Buch geschrieben, Die Fehlbaren, in dem geht es unter anderem um das Fehlverhalten, Skandale und Rücktritte von Politikerinnen und Politikern. Welche Muster sind Ihnen dabei aufgefallen und was steht da sonst noch in dem Buch?
Der Satz, den Sie gerade von der englischen Königin zitiert haben, ist einer, der sich als ein Schema auch in der deutschen Politik findet, also das typische Teflonartige, sich nicht keine Fehler zuzugeben, Fehler abzustreiten, möglicherweise sogar zum Gegenangriff überzugehen. Der Never-Complain-Teil fehlt dann häufig. Also die Politiker neigen dann trotzdem dazu, sich sehr zu beklagen über Kampagnen etwa oder fiese Attacken politischer Gegner oder der Medien. Das ist, sage ich mal, der klassische Umgang mit Fehlern. Ich habe beobachtet in meinen vielen Gesprächen, die ich für das Buch geführt habe und die ja nicht nur mit Politikern waren, sondern auch mit Pressesprechern, mit Medienberatern, mit Anwälten und so, gibt es schon eine Veränderung, die erkennbar ist seit einigen Jahren, die eingeht auf das Bedürfnis in der Bevölkerung, die sich eben mehr Authentizität, mehr Ehrlichkeit, mehr Transparenz wünscht. Und ja, und auch bei Politikern ist mittlerweile angekommen, bei vielen jedenfalls, dass dieses klassische Abstreiten nicht gut funktioniert, viel Vertrauen kostet, dass eben auch der schlechte Umgang mit dem Fehler sich als fataler noch erweisen kann als der Fehler selbst, so dass es vorsichtige Versuche gibt, auch mal was auszuprobieren, Fehler zuzugeben, offen damit umzugehen. Aber, und auch das sieht man sehr deutlich, fällt den allermeisten Politikern wahnsinnig schwer.
Sie raten, habe ich im Buch gelesen, an einer Stelle eigentlich, dass man an so einer am besten direkt gegensteuert. Also wie Sie gerade sagten, Transparenz zeigt. Und jetzt ist es aber eigentlich, wenn ich mir das so Politiker angucke, in der Vergangenheit zumindest ist es jedenfalls so gewesen, dass Erfolgreiche wie Kohl, ein Stück weit auch Merkel, ja eigentlich damit Erfolg hatten, dass sie eigentlich alles ausgesessen haben. Ne? Eigentlich das Gegenteil gemacht haben von dem, was Sie jetzt sagen.
Das ist total richtig beobachtet. Es ist nur halt auch ein Preis, den sie dafür bezahlt haben. Also die Frage ist ja immer, geht es darum, wiedergewählt zu werden oder geht es darum, dass ja, die Politik ein Vertrauen der Öffentlichkeit genießt, um es jetzt mal so etwas pauschal zu sagen. Es gibt natürlich nicht die Öffentlichkeit und die Politik, aber dass die gewählten Politiker eben ja, sich darauf stützen können, dass die Mehrheit der Menschen zumindest glaubt, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen dieses Geschäft betreiben, dass sie sich nicht irgendwie selber die Taschen voll machen, dass nicht die da oben gegen sozusagen die da unten gestellt werden. Und ich bin ja Beobachterin des politischen Geschehens und nicht Pressesprecherin oder Kommunikationsberaterin eines Politikers. Ja, das ist möglicherweise dann eine andere Situation, wo man sich fragt, kommen wir jetzt besser klar, wenn wir die Sache aussitzen? Das kann im Einzelfall so sein, aber meine Rolle ist in diesem Ganzen eine andere und ich schaue von außen drauf und ich stelle fest, dass es einen, der ja auch in Umfragen belegbar ist, einen Vertrauensverlust gibt, dass dieses Gefühl, was ich beschrieben habe, die da oben immer weiter um sich greift, dass auch die Erfolgswerte der AfD, die natürlich diverse Gründe haben, aber ein Grund ist auch, dass Politik als sehr abgehoben wahrgenommen wird, dass es Ressentiments gibt gegen Politiker, die angeblich unehrlich sind und nur im eigenen Interesse und nicht im Interesse der Allgemeinheit handeln. All das, und ich glaube, um dem zu begegnen, ist eine Politik, die zumindest sich bemüht, Dinge transparenter zu machen, Fehlentscheidungen aufzuzeigen, daraus zu lernen und sich selber nicht als unfehlbar darzustellen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt.
Auf den Aspekt der sozusagen der Politikverdrossenheit, so nenne ich es mal, würde ich gleich gerne noch eingehen, aber bleiben wir noch einen Moment beim Thema Fehler. Der niederrheinische Kabarettist Hans-Dieter Hüsch hat mal erzählt, dass er einen Fehler auf der Bühne überspielte, indem er einfach weitere machte. Dann sah das nach Absicht aus. Für Politiker scheinen mir manchmal diesem Prinzip auch zu folgen, aber das ist dann nicht ganz so hilfreich. Tatsächlich ist es so, dass wir aber im Ernst gesprochen gefühlt manchmal Politikern viel weniger verzeihen. Warum ist das so?
Ja, ich glaube, wir sind generell eine Gesellschaft, die sich mit Verzeihen relativ schwer tut. Ich glaube, müsste man mal empirisch und international vergleichen, aber mein Gefühl ist, dass Deutsche insgesamt dazu neigen, man kann es positiv formulieren und sagen, die Dinge sehr genau zu nehmen. Ja, man kann auch irgendwie sagen, sehr hart urteilen. Ja, also wir haben sehr klare Vorstellungen davon, um es jetzt auch das sehr pauschal gesagt, ja, was irgendwie richtig und falsch ist und geht und nicht geht. Und das bezieht sich insbesondere auf Politiker, also Debatten über Doktorarbeiten. Da haben ja immer auch europäische Nachbarn die Köpfe geschüttelt und gesagt, was könnt ihr euch so ereifern darüber, ob jemand vor 20 Jahren irgendwelche Fußnoten richtig gesetzt hat oder nicht. Ja, also das hat schon auch einen Aspekt, der spezifisch deutsch ist. Mit Politikern geht man natürlich besonders hart um, teilweise zu Recht. Die sind halt nicht notwendigerweise Vorbilder, aber sie sind Menschen, die sind gewählt. Sie tragen Verantwortung für dieses Land. Man hat ihnen durch die Wahl diese Verantwortung auch übertragen und erwartet natürlich auch, dass sie besten Wissen und Gewissens ihre Aufgaben erfüllen. Sie leisten ja auch einen Amtseid, ja, wo sie sagen, ihr verpflichtet, den Schaden abzuwenden. Das ist schon alles der Bereich, der irgendwie richtig ist, also oder wo zu Recht hohe Maßstäbe angelegt werden. Und dann gibt es eben noch einen anderen Bereich, wo es teilweise zu weit geht, wo eben, was wir schon kurz angesprochen haben, also so sozusagen diese Ressentiments bestehen gegen die da oben, dass man das Vertrauen gar nicht mehr hat, dass sie diese Aufgabe gut erfüllen und dass es dann auch so eine, man sieht das auf Twitter mit diesem Hashtag muss weg, ja. Also, dass wenn da eine Unzufriedenheit mit einer Person, einer Politikerin, eines Politikers besteht, dann gibt es irgendwie kein Verzeihen mehr und kein Verständnis, dass es auch für die schwierige Situation gibt, dass es Dilemmata gibt, die sich nicht einfach so auflösen, dass es häufig vielleicht nicht böser Wille oder absichtliche Schädigung ist, sondern eben schwierige Situationen, wo es häufig in der Politik ja einfach nicht eine gute Lösung und viele schlechte gibt, sondern mehr oder weniger schlechte, mit denen niemand so hundertprozentig einverstanden ist. Dafür gibt es relativ wenig Bereitschaft, das zu akzeptieren. Und dann ist der Reflex in Teilen der Öffentlichkeit, sage ich mal, also insbesondere in der Social Media begeisterten Öffentlichkeit und auch teilweise in den Medien, würde ich sagen, so, dass man dann sehr schnell und sehr scharf urteilt. Und dann kommen diese Sätze, es müssen Köpfe rollen und konsequent ist dann nur dann ein Verhalten, wenn jemand auch weggeht. Und da gibt es dann eine sehr auch teils emotionale Reaktion.
Fehler zuzugeben, das fällt sicher jedem von uns schwer. In Ihrem Buch machen Sie sich stark für eine neue Fehlerkultur. Wie kann die aussehen?
Ja, das ist sozusagen die One-Million-Dollar-Frage, die ich ja versucht habe, mich der anzunähern. Das Buch ist kein Ratgeber, wo jetzt irgendwie 10 Punkte aufgeführt sind, wie es richtig ist. Das hängt das funktioniert auch nicht für jeden Politiker und für jeden Menschen gleich. Ich glaube nur, dass es richtig ist ich glaube nur, dass es richtig ist, vielleicht mal damit anzufangen, es mal auszuprobieren, was passiert, wenn man einen Fehler zugibt. Und es gibt Politiker, die mir erzählt haben, dass sie auch große Angst davor hatten, offen über einen Fehler zu sprechen und es dann doch getan haben, teils aus der Not heraus, und dann gemerkt haben, was für positive Reaktionen es gab. Und auch das kennt man ja aus dem Privatleben, ja, dass man manchmal ganz überrascht ist, wie schnell eine Angelegenheit auszuräumen ist, wenn man einfach sagt, ja, ich weiß, was du meinst, ich verstehe das, und dann erklärt, warum es in der Situation vielleicht so gewesen ist und wie man es künftig anders machen kann. Das ist ja gar nicht jetzt so eine wahnsinnige Erkenntnis. Es ist nur so, dass die allermeisten Politiker und auch übrigens ihre Berater der Meinung sind, dass das nicht geht, weil man in der Politik keine Schwäche zeigen kann, weil es ein Machtkampf ist, in dem sich der Stärkste durchsetzt und deswegen Fehler nur ausgenutzt werden. So. Und da ist auch was dran. Die Frage ist trotzdem, ob Politik eigentlich so bleiben soll und wie attraktiv sie dann übrigens auch ist für junge Menschen, die das sich anschauen und dann sagen, nee, danke, tut mir leid, da mache ich mit meinem Leben was anderes, als mich ständig in diesem Kampf zu begeben, in der ich immer ein anderer Mensch sein muss, als ich bin. Das sind alles Fragen, die man mitbedenken muss und die vielleicht auch Menschen wie ich mitbedenken können, weil Politiker, die selber in dieser Rolle sind, denen fällt das naturgemäß schwerer, über sozusagen das System als solches nachzudenken. Die denken über ihre nächste Pressemitteilung nach.
Jetzt hat Jens Spahn ja damals während der Corona-Pandemie den bekannten Satz gesagt, wir werden uns am Ende gegenseitig viel verzeihen müssen. Das klingt erstmal sehr sensibel mit Blick auf Fehlerkultur. Im Laufe des Diskurses fühlte es sich allerdings immer mehr wie so ein rhetorische Schablone an. Was passiert mit einer Fehlerkultur, die Sie propagieren, so im politischen Tagesgeschäft? Wie weit wird die zerschreddert? Wie weit kann man das aufrechterhalten?
Ja, es ist natürlich anfällig dafür, dass man in der Hektik und auch in der Angst, man muss sich auch mal bewusst machen, das ist mir in meinen Gesprächen auch so aufgefallen, wie sehr Politiker von Druck und Angst getrieben sind. Also das ist nicht so, dass solche Entscheidungen irgendwie am grünen Tisch nach ausführlicher Beratung getroffen werden, sondern häufig sehr schnell. Und Angst ist ja bekanntermaßen kein guter Berater. Insofern sind auch Vorsätze, auch in diesem Fall, wie in vielen anderen Fällen, haben immer nur eine gewisse Halbwertszeit. Ich glaube trotzdem, dass man durch so eine Haltung, die in diesem Satz von Jens Spahn, finde ich, zum Ausdruck kommt, schon auch was erreicht für die Politiker für sich selbst, auch aber auch die Botschaft an die Öffentlichkeit. Und dieser Satz, wir werden einander viel verzeihen müssen, besagt ja eigentlich, so habe ich ihn jedenfalls verstanden, dass Politik unter Unsicherheitsbedingungen nicht fehlerfrei sein kann. Und in der Pandemie war das besonders eindeutig, weil natürlich niemand am Anfang dieses Virus kannte und nicht genau wusste, welche Maßnahmen jetzt eigentlich sinnvoll sind und welche nicht. Aber das ist natürlich nicht nur in diesem Spezialfall so, sondern in vielen Punkten wissen Politiker eigentlich gar nicht so ganz genau, ob das, was sie da tun, exakt das Richtige ist und wie sich das eigentlich dann konkret auswirkt und so weiter. Und gerade wenn man das Wort Innovation spielt ja eine große Rolle. Also gerade wenn man neue Dinge schaffen will, wenn man irgendwie vorankommen will, wenn man nicht einfach nur das Bestehende verwalten will, sondern die Zukunft gestalten will, wie es so schön heißt, dann weiß man erst recht nicht, wie das Ganze funktioniert. Und da mal das auszusprechen, dass es auch sein kann, dass man sich mal irrt, finde ich, ist ein großer Mehrwert. Und das dann wird der Einwand ist ja, ja, das verunsichert doch die Menschen, wenn Politiker nicht mehr sagen, ich weiß es ganz genau, sondern wenn die dann selber schon sagen, ich weiß es eigentlich auch nicht so genau. So, das ist, also ich verstehe diesen Einwand trotzdem, glaube ich, am Ende nicht, dass er durchschlagend ist, weil zu einer viel größeren Verunsicherung führt es ja, wenn Politiker sagen, ich weiß es ganz genau, und dann stellt es sich ein halbes Jahr später als leider total falsch heraus. Und ich glaube ja auch, dass die Menschen eigentlich gerne als Erwachsene behandelt werden möchten. Also man weiß ja, wie es ist. Also die Leute sind ja nicht doof. Die wissen ja, dass Politik unter Unsicherheitsbedingungen stattfindet. Die wissen ja, dass die Politiker das auch alles nicht so ganz genau wissen, dass es auch keine Halbgötter sind. Und deswegen kann man ihnen das, auch wenn man das gut erklärt, kann man ihnen auch mal zutrauen, diesen intellektuellen Schritt zu machen, zu sagen, ja, vielleicht müssen wir jetzt gemeinsam auch diesen Schritt machen. Und wenn er halt falsch ist, müssen wir ihn so schnell es geht korrigieren. Aber ich glaube einfach nicht, dass es, apropos nachhaltig, dass es eine nachhaltige Politik ist, dass es Vertrauen in die Politik stärkt, wenn man das Gefühl hat, man müsste den Leuten ununterbrochen was vormachen. Und sei es, dass man ganz genau wisse, wie es läuft.
In einem anderen Interview haben Sie einmal gesagt, das greift diesen Gedanken auf, den Sie angesprochen haben, dass die sogenannte Rambo-Typen heute weniger gut ankommen als früher. Ich hoffe, dass Sie gerade mit Blick auf die USA und einige andere Länder damit recht haben. Darin schwingt ja ein bisschen die Vorstellung mit, dass wir in dieser unsicheren Zeit, die Sie gerade ansprachen, halt mehr Unsicherheit, mehr Unklarheit haben, mehr Fehler haben, mehr auch Eingeständnis von limitiertem Wissen auch als Politiker zugeben müssen. Jetzt kann man aber auch im Umkehrschluss sagen, und das sieht man ja auch an vielen Stellen, gerade in solchen unsicheren Zeiten sucht man ja eigentlich Leute, die einem klar den Weg weisen, auch Simplifizierung ist da gerne gesehen. Warum glauben Sie, dass Feingeister das besser können als so ein grober Klotz?
Sie haben natürlich völlig recht, dass bei mir auch so eine Hoffnung da mitschwingt. Ja, also ich weiß das natürlich auch nicht. Und es gibt auch in der Tat viele Dinge, die dahin deuten, dass der Rambo-Typ noch nicht an sein Ende gekommen ist. Also, und dass auch in der Bevölkerung noch Menschen eine Sehnsucht nach dem Rambo-Typ haben. Also ich erinnere mich immer an dieses Plakat. Das war zu Beginn der Pegida-Demonstrationen in Ostdeutschland, wo es dann irgendwie auf dem Plakat stand, Putin hilf. Und man dachte sich so, wie kann Putin für dieses Land von irgendeiner Hilfe sein? So, warum gibt es diese Sehnsucht nach diesem starken Mann? Die gibt es. Das ist auch natürlich ein Teil der Gesellschaft. Und da müsste man drüber reden, warum das so ist. Insofern ist es so klar nicht. Ich glaube nur, dass in der Breite der Bevölkerung sich schon ein gesellschaftlicher Wandel stattfindet und dass so Typen wie Franz Josef Strauß, der so mit seiner ganzen Breitbeinigkeit und auch ja teilweise Unflätigkeit im Auftritt und irgendwie Macho-Gehabe und all diese Dinge, dass sowas heute jedenfalls für bürgerliche und andere Parteien nicht mehrheitsfähig ist. Übrigens ist es kein Spezifikum der Konservativen. Also auch in linken Parteien gab es ausgesprochene Macho-Typen. Gerhard Schröder mit seiner Basta-Politik. Und jetzt sagt ja Gerhard Schröder diesen Satz, mea culpa ist nicht mein Ding. Ja, also und auch Joschka Fischer gehörte in diese Kategorie. Jürgen Trittin gehört da sicherlich rein. Also auch Grüne. Übrigens auch nicht nur Männer, mehrheitlich Männer, aber nicht nur Männer. Auch Christine Lamprecht zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie in all den Jahren, die sie schon in der Kritik stand, ja schon als Justizministerin, nicht ein einziges Mal irgendwelche Selbstkritik öffentlich gemacht hat. Aber wir sehen eben auch, dass, also die gibt es noch und Christine Lamprecht hatte ja, war ja auch nur kurz dabei. Ansonsten würde ich sagen, dass in der Politik jetzt auch andere Typen sich durchsetzen, Robert Habeck zum Beispiel, der ja sozusagen dadurch seinen Hype erlebt hat, dass man über ihn sagte, man könne ihm beim Nachdenken zuschauen. Ja, das kommt dann auch irgendwann an seine Grenzen. Aber das war erstmal sein Erfolgsrezept. Und auch selbst Friedrich Merz merkt, dass er jedenfalls ist er in so einem Spannungsverhältnis, dass er immer mal wieder auch so ein bisschen rumklotzt, aber dann auch merkt, dass das zu weit geht und dass er damit auch die Menschen verliert. Also es ist ein schmaler Grat und die Erkenntnis ist eben nur, dass sich gesellschaftlich insgesamt die Dinge liberalisieren, dass es nicht mehr diese Chefs in Unternehmen gibt, die da so sozusagen den Alleinherrscher spielen und autoritär von oben runter herrschen, sondern dass es neue Formen von Partizipation gibt, von Feedbackkultur und all das. Das ist in der Arbeitswelt so. In den Familien ist es so, dass nicht mehr der Mann die Schlüsselgewalt hat und alleine entscheidet, was der Rest der Familie tut, sondern das ist jedenfalls hoffentlich mittlerweile verstärkt ein Dialog und ein gegenseitiges Verstehen und Rücksicht nehmen und so weiter und so weiter. Also wir sehen das in allen Teilen der Bevölkerung und das macht natürlich solche Entwicklungen auch vor der Politik nicht Halt.
Bei den Phänomenen, die Sie gerade beschrieben, ist ja so ein bisschen der Elefant im Raum die Gefahr, dass wir bei aller durchaus auch berechtigten Kritik am Ende die Demokratie an sich Schaden nimmt. Und Armin Schäfer und Michael Zürn beschreiben das in ihrem Buch Die demokratische Regression, dass das ihrer Meinung nach den aktuellen Populismus weder die Ängste vor wirtschaftlichem Abstieg noch die Furcht vor dem Fremden beflügelt, sondern das Gefühl des Verlustes der politischen Teilhabe. Das, was Sie vorhin auch sagten mit dem Hashtag muss weg, wir gegen die da oben oder so. Inwieweit ist tatsächlich dieses vermeintlich entrückte der Politikerinnen und Politiker etwas, was wesentlich zu unserem Gespräch beiträgt?
Ja, ist interessant, woher das eigentlich kommt, dieses Gefühl, dass die so weit weg sind, weil es ja durchaus Partizipationsmöglichkeiten diverser Art gibt. Also diese Form der direkten Demokratie, Volksentscheide und so weiter, das hat ja eher zugenommen. Aber die Menschen haben trotzdem das Gefühl, dass sie auf Entscheidungen kaum Einfluss nehmen können. Und vielleicht ist es auch so, dass die Erwartungen einfach gestiegen sind. Vielleicht war das früher so, dass man eher bereit war, Entscheidungen von Autoritäten zu akzeptieren. Und dass heute eben auch der Preis ist von einem insgesamt höheren Bildungsniveau, von einem stärkeren Zweifel in der Gesellschaft, der ja eigentlich gut ist. Dass man eben auch nicht mehr einfach hinnimmt, was irgendein Kirchenoberhaupt oder ein Politiker oder ein Gewerkschaftsführer oder sonst jemand sagt. Also dass Autoritäten eben nicht mehr so viel darstellen wie früher. Das ist vielleicht auch ein Punkt. Und dann ein Punkt, den man auch nicht vergessen darf, ist dieses Identitätsthema. Es gibt ja die enttäuschende Erfahrung auch, dass man Leuten, denen man dann tatsächlich mehr Mitspracherechte gibt, ja, dass sie die gar nicht unbedingt nutzen, weil es gar nicht um das Konkrete geht, dass sie irgendwie eine ganz konkrete Entscheidung selber fällen wollen, sondern dass sie eher so abstrakt das Gefühl haben, die Dinge ändern sich so schnell und das, was mal war, ist nicht mehr und die Welt ist so komplex geworden, dass man gar nicht mehr so ganz genau weiß, was eigentlich gut und schlecht und richtig und falsch ist und dass das zu so einer Überforderung führt. Ist ja auch so, zur Zeit des Kalten Krieges war das alles völlig klar. Ja, so, also vielleicht auch nicht für alle in der gleichen Art, aber es gab verschiedene Lager. Und jetzt ist es, jetzt hat man es mit dieser hochgradigen Widersprüchlichkeit auf allen Ebenen zu tun und das anzunehmen, ist schon auch eine große Herausforderung. Ja, also ich glaube, dass diese Frage ist unglaublich vielschichtig. Und wenn man sich jetzt anschaut, den Fall Sonneberg, der AfD-Landrat, der gewählt worden ist, mit welchen Themen der gewählt worden ist, ja, also mit der Forderung, Friedensverhandlungen in der Ukraine zu führen. Was natürlich wirklich sehr, 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 sehr weit weg ist von der Kompetenz, die ein Landrat hat. Ja, das zeigt eben, es geht gar nicht darum, dass konkret jetzt im Landkreis irgendwas ganz anders werden soll, sondern es ist ein Gefühl, dass die Dinge irgendwie sich anders entwickelt haben und man damit unzufrieden ist. Beziehungsweise es gibt dann eben auch diejenigen, die es aus Überzeugung tun und einfach mit Rechtsextremismus kein Problem mehr haben. So, ist, glaube ich, nicht alles immer nur Protest. Das gehört, glaube ich, auch zur Ehrlichkeit.
Zu Beginn unseres Gespräches haben wir ja damit begonnen, den Blick auf die Politiker zu werfen und sagen, was machen die alles falsch, nicht? Und daher auch der Titel des Films. Jetzt sind wir eigentlich auf der anderen Seite der Tastatur angekommen, sozusagen bei den Bürgerinnen und Bürgern, die, wie Sie richtig gerade sagten, eigentlich auf der einen Seite ganz viele Möglichkeiten der Teilhabe, des Mitmachens haben, und auf der anderen Seite trotzdem für sich einfach reklamieren, ich werde ausgeschlossen, zumindest in Teil. Dazu jetzt im Umkehrschluss wieder die Frage an den Anfang. Inwieweit sind dann Politiker überhaupt fehlbar, wenn man es dem anderen sowieso nicht recht machen kann?
Das ist ja das Gefühl, das Politiker häufig haben, ja, die dann auch in den Gesprächen mit mir gesagt haben, wissen Sie was, es ist ja egal, wie ich es mache. Irgendwer wird immer sagen, so geht's nicht. Ja, und zwar nicht nur bei den Entscheidungen, sondern auch mit dem Umgang damit. Wenn man sich entschuldigt, dann ist man für die einen irgendwie der Held, für die anderen das Weichei. Und wenn man sich nicht entschuldigt, ist man für die einen das teflonartige, sture Wesen und für die anderen irgendwie ist es genau richtig, weil man sich auch nicht von jedem kleinen Windstoß umwehen darf. Ja, also natürlich ist das so, aber Politiker sind ja auch nicht dafür da und gewählt, um es irgendwie allen recht zu machen, sondern ich würde wirklich sagen, es gibt einfach Grundsätze, die übrigens mittlerweile auch in Unternehmen, insbesondere in der Startup-Szene und auch in vielen anderen Bereichen vollkommen zum Standard gehören, nämlich, dass man die innere Erkenntnis immer beherzigt, möglichst immer beherzigt, dass man zu seinen Fehlern steht und dass man aus seinen Fehlern lernt. So. Und dass man sowieso in dieser Zeit, in der fast alles öffentlich ist, die Dinge nicht lange unter der Decke halten kann. So. Und dass, wenn sie rauskommen, ist es noch viel schlimmer und kostet einfach wahnsinnig viel Vertrauen. Und dass dann irgendwer mäkelt, das ist halt so. Ja, also, und das ist ja auch, das wissen wir Journalisten ja auch, also es mäkelt sowieso immer irgendeiner, ja. Und, aber das, man muss halt, wenn man sich exponiert und man exponiert sich als Journalist, als Politiker auch, das muss man halt auch aushalten. Also, das gehört dann irgendwie auch schon zur Jobbeschreibung dazu. Mir geht es wirklich um diese systemische Komponente, dass es, und das ist der Bereich, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Es geht ja, also ganz wichtig ist dieses Vertrauensthema, aber es geht natürlich auch darum, dass Fehler nicht unnötigerweise 2, 3, 4, 5 Mal gemacht werden. Und dieser Lernprozess, ja, dass man sich fragt, wie konnte das, welche strukturellen und anderen Rahmenbedingungen haben dazu geführt, dass dieser Fehler passiert ist. So. Und das ist, also ich habe mir das ja auch in der Luftfahrt angeschaut, totaler Standard. Und da leuchtet es jedem unmittelbar ein. Da geht es irgendwie um Menschenleben. Da muss man jeden Fehler, der passiert ist, hinterher aufarbeiten und sich fragen, wie konnte das kommen. Aber selbst beim großen Zapfenstreich, ja, wird jeder, guckt man, hat der Fackelträger, der Dritte von links, warum hat er seine Fackel nicht ganz richtig getragen oder welches irgendwie, welcher Helm saß nicht richtig und warum hat das keiner gecheckt und so. Also diese Nachbereitung ist totaler Standard in jeglichen Bereichen. Und in der Politik hakt man die Sachen einfach ab, sagt das jetzt überstanden und geht zur nächsten Frage über. Und auch, also was so Lessons-Learned-Prozesse heißt, ja, also ist es irgendwie eine Krise überstanden und dann freut man sich, dass man den Krisenstab auflöst und macht weiter. So. Und die Frage, also zum Beispiel, eigentlich müsste doch jetzt die Frage anfangen, wie verhält sich eigentlich jetzt aus der Pandemie, wie verhält sich eigentlich Politik zu Wissenschaft? Inwiefern darf und muss die Wissenschaft Vorschläge machen und was ist eigentlich die politische Abwägung dann? Welche Rolle spielen eigentlich Kinder und Familien in der Politik? Und so weiter. Wie ist es eigentlich mit der Generationengerechtigkeit? Und nicht, weil sich die Pandemie 1:1 hoffentlich wiederholen wird, sondern weil das ja Grundfragen sind, wo wir in der Pandemie gemerkt haben, dass da Dinge im Argen sind. So ein Versäumnis, wo es gar nicht um den einen persönlichen Fehler geht, das kann auch eine Rolle spielen. Also Wahlkämpfe, die falsch laufen, Lehren daraus ziehen. Aber es geht eben auch um die großen Fragen, für die man eigentlich mal Zeit bräuchte, sich zu widmen, wenn man diesen Fokus hat, dass Dinge, die nicht gut gelaufen sind, auch hilfreich sein können, um dazu zu lernen.
Das war Helene Bobrowski über ihr Buch Die Fehlbaren. Erschienen ist das im DTV-Verlag und in jeder gut sortierten Buchhandlung oder online erhältlich. Frau Bobrowski, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch.